NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
27. Januar 1944. Das Ende der Leningrader Blockade.
Die deutsche Wehrmacht belagert die Stadt Leningrad, eine Metropole der Sowjetunion, 871 Tage lang vom 8. September 1941 bis zum 27. Januar 1944.
In Leningrad, heute St. Petersburg, verhungern oder sterben durch Bombenangriffe etwa 1.100.000 Bewohner, Kinder, Frauen und Männer.
Auf deutscher Seite bilden 725.000 Soldaten den Ring um die Stadt. Wie viele von ihnen getötet werden, ist nicht bekannt. In der sowjetischen Armee kämpfen 930.000 Soldaten. Sie befreien Leningrad heute vor 75 Jahren.
Das Kriegsverbrechen wurde von keinem internationalen oder deutschen Gericht geahndet.
Die Blockade begann so plötzlich und unerwartet, wie im Grunde genommen dieser ganze Krieg.
Daniel Granin. Er ist russischer Soldat in der Roten Armee, eingesetzt bei der Verteidigung Leningrads. Später wird er Schriftsteller und sammelt Geschichten der Überlebenden. Er ist der Chronist der Blockade. Im Alter von 95 Jahren spricht er darüber im Deutschen Bundestag am 27. Januar 2014. Er wird simultan übersetzt.
Und wir hatten überhaupt keine Vorräte, keine Lebensmittel, keinen Brennstoff. Nun erhielten die Arbeiter 250 Gramm, Angestellte und Kinder 125 Gramm. 125 Gramm sind eine hauchdünne Scheibe Brot von sehr minderwertiger Qualität mit Beimengungen aus Zellulose und anderen Stoffen.
Niemals bissen wir ins Brot, sondern brachen winzige Stücke ab und steckten sie in den Mund.
Alexandra Agronskaya lebt in einem Blockade-Kinderheim.
Im Essraum waren wir der Reihe nach dran, nach der Suppe die Töpfe auszulecken.
Das hat im Sinne dieser Kriegslogik und der Herrschaftslogik der Nazis ein ganz klares Ziel. Dort oben war ein Siedlungszentrum, wo 3 Millionen Menschen lebten. Und dieses Siedlungszentrum sollte samt der Menschen, die dort lebten und ernährt werden mussten, verschwinden, wenn man denn die Blockade erfolgreich beendet hätte.
Dr. Peter Jahn hat als Historiker die Belagerung Leningrads erforscht und in Berlin eine Ausstellung darüber gestaltet. Der Plan, die Bevölkerung des nördlichen Russland durch Hunger umzubringen, besteht schon vor dem Überfall des NS-Staates auf die Sowjetunion.
Das Wirtschaftsrüstungsamt des Oberkommandos der Wehrmacht beschließt in einer Besprechung am 2. Mai 1941, erstens, der Krieg ist nur weiterzuführen, wenn die gesamte Wehrmacht im dritten Kriegsjahr aus Russland ernährt wird. Zweitens, hierbei werden zweifellos 10 Millionen Menschen verhungern, wenn von uns das für uns Notwendige aus dem Land herausgeholt wird.
Hitler verfügte, dass die deutschen Truppen nicht in die Stadt einmarschieren dürften, weil die Straßenkämpfe zu verlustreich gewesen wären.
Das war ein reines Kosten-Nutzen-Denken. Hier so, wenn wir abschließen, brauchen wir nicht so viele Soldaten an dieser Front, die können wir woanders hinschicken. Anschließend gehen wir in die fast leere Stadt, dann werden wir sehen, was wir noch rausholen und dann machen wir es in dem Erdboden gleich. Das ist eine Planung, die war eindeutig.
Natürlich mussten wir alles essen. Ich habe Lederriemen gegessen und Leim und Ölfirnis. Ich habe Brot darin gebraten.
Sonja Bernikowitsch arbeitet im Leningrader Museum der Eremitage.
Als die Badajew-Lagerhäuser zerbombt waren, liefen wir bzw. schleppten wir uns hin und wir aßen die Erde. Es kam einem vor, als sei die Erde sehr schmackhaft, wirklich fetthaltig. Man schluckte sie in kleinen Bröckchen und trank heißes Wasser dazu.
Weil die Rationen, die uns zugeteilt wurden, so katastrophal klein waren, starben die Leute immer schneller. In den ersten 25 Tagen des Dezember starben 40.000 Menschen. Im Februar verhungerten täglich etwa 3.500 Menschen. Im Grunde warteten die deutschen Truppen in aller Ruhe und ohne besondere Anstrengungen darauf, dass der Hunger die Menschen in Leningrad in die Knie zwingen würde und sie bewegen würde, aufzugeben.
Als deutscher Soldat steht Johann Heinrich Wicke im Belagerungsring. Er ist von Beruf evangelischer Pfarrer. Am 12. Februar 1942 schreibt er an seine Familie in Wolfenbüttel:
Ich habe eine neue Art, mein Leben in vollen Zügen zu genießen, gefunden. Morgens eine Dreiviertelstunde auf dem Bett liegen, ein oder zwei Zigarren und ein gutes Buch, das durch das meinem Bett gegenüberliegende Fenster schön beleuchtet wird.
Er muss nicht hungern.
Wir haben zu essen genug. Es gibt so eine Frontzeitung, wo richtig gezeigt wird, wo die Wurst und Schinken runterbaumeln. Und wir haben immer gut reichlich zu essen, Brot, Fleisch und was immer.
Wie zum Trotz war gerade dieser Winter ein besonders kalter, eisiger Winter mit Frösten unter 30 oder 35 Grad. Die riesige Stadt hatte nun alle Möglichkeiten, sich am Leben zu erhalten, verloren. Sie wurde jeden Tag erbarmungslos bombardiert.
Jelena Nikitina erinnert sich.
Ich musste unbedingt etwas essen. Also nagte ich an dem Scheitholz. Harz kam heraus. Und dieser Harzgeruch bereitete mir Genuss. Hätte ich das nicht gegessen, wäre der Hungertod unvermeidlich gewesen. Und das war schlimmer, als durch Beschuss zu sterben. Der Hungertod ist ein sehr schwerer Tod.
An der Bombardierung der Stadt erfreut sich der Soldat Johann Heinrich Wicke. Er schreibt im September 41:
Ich sah einem prachtvollen Angriff von 8 bis 12 Stukas auf jene ferne Kuppel am Horizont zu. Es war toll, wie es dort aus hunderten Flakkanonen blitzte.
Aufgeben, kapitulieren, das kommt für die Rote Armee, für Staatschef Josef Stalin, aus kriegstaktischen Gründen nicht in Frage.
Die wollte auf jeden Fall die Stadt halten, allein schon, weil sie deutsche Truppen band.
Den sowjetischen Führungskadern geht es besser als dem einfachen Volk. Historiker Peter Jahn:
Wenn es dann die Sachen gab, die dann immer wieder auch heute bei den Russen natürlich berechtigte Empörung hervorrufen, dass die oberste Führung der Stadt verdammt gut gegessen und gelebt hat, dann ist das richtig. Der Stabsoffizier oder der General bekam eine andere Essensration als der kleine Unteroffizier oder gar der einfache Soldat.
Eines Nachts spürte ich, dass ich sterben würde. Neben mir lag meine Tochter, ein kleines Mädchen. Ich kniete in der Dunkelheit und betete: O Herr, gib, dass ich noch bis zum Morgen lebe, damit das Kind mich nicht tot sieht. Ich ging in die Küche und rückte die Tische beiseite, woher ich nur die Kraft dazu nahm. Und hinter einem Tisch fand ich das Einwickelpapier von einem Stück Butter, 3 Erbsen und eine Kartoffelschale. Und ich habe das mit solcher Gier aufgehoben und mir gesagt: Morgen koche ich eine Suppe. Das Papier aber habe ich in den Mund gesteckt. Und ich glaube, dieses Papiers wegen habe ich überlebt.
Tanja Savicheva ist im Winter 1941-42 11 Jahre alt. Sie führt Tagebuch.
Das ist ein Mädchen, das mit der Familie in solch einem Haus lebt, wo also eben wirklich alles kalt ist, alles dunkel ist und man gerade einen Raum hat, der beheizt ist. Und das Mädchen schreibt also sehr lakonisch, weil sie auch selbst vermutlich gar nicht die Kraft hat. Jetzt ist Großmutter gestorben, Vater ist gestorben, Mutter ist gestorben. Und dann kommt irgendwie Tanja ist allein. Sie hat überlebt, sie ist evakuiert worden und dann später noch im Laufe des Krieges, offensichtlich auch an Spätfolgen des Hungers, in der Evakuierung gestorben.
Für Kinder ist die Blockade besonders hart. Sie sehen keine deutschen Soldaten, verstehen den Grund für ihr Leid nicht. Alexander Ljubimow lebt als Kind in Leningrad.
Die Blockade blieb für die 6-, 8- und 10-Jährigen ein abstrakter Begriff. Konkret waren die Dunkelheit, der Hunger, die Bombeneinschläge. Wohin war das Essen verschwunden? Wohin die nächsten Angehörigen?
Selbst Lachen wird für Kinder zu anstrengend. Daniel Granin hat auch diese Erinnerungen für sein Blockadebuch gesammelt.
Und es waren erschütternde, grausame Offenbarungen in den Geschichten, die wir hören konnten. Ein Kind stirbt. Es ist gerade mal 3 Jahre alt. Die Mutter legt den Leichnam des Kindes in das Doppelfenster. und schneidet jeden Tag ein Stückchen davon ab, um ihr zweites Kind, eine Tochter, zu ernähren. Und sie hat die Tochter durchgebracht. Die Tochter, mit der ich später sprach, kannte die Einzelheiten nicht. Aber die Mutter wusste alles. Und sie hat sich selbst gezwungen, nicht zu sterben und nicht wahnsinnig zu werden, weil sie ihre Tochter retten musste.
Das Fleisch Verstorbener wird öfter gegessen. Und Tiere leben in Leningrad ohnehin nicht mehr. So ist die Stadt außergewöhnlich still. Eine Tagebuchnotiz?
Kein Bellen, kein Miauen, kein Vogelpiepsen.
Die Aufgabe derjenigen, die in der Stadt geblieben waren und nicht an den Kampfhandlungen teilnahmen, bestand darin, Menschen zu bleiben.
Die Philharmoniker haben durchgehend gespielt, wobei die Programme dann kurzfristig geändert wurden, wie viele Leute in der Lage waren, ihre Instrumente zu bedienen. Meist hat man Stücke genommen, viele Streicher, weil Bläser eine größere Kraft brauchten, die sie oft in dem Zustand gar nicht mehr hatten. Das heißt, man spielte dann also Violinkonzert. Das hat Leute am Leben erhalten, glaube ich.
Der Komponist Dmitri Schostakowitsch, er stammt aus Leningrad, verfasst während der Blockade seine 7. Symphonie, die Leningrader Symphonie, zur Erinnerung an die Opfer, aber auch, wie er später in seinen Memoiren schreibt, im Gedenken an die Opfer Stalins. Im Oktober 1941 wird er aus Leningrad ausgeflogen und vollendet das Werk.
Man hat also die Partitur nach Leningrad gebracht und der Emigrant Elias Berg war Dirigent dieses Konzert.
Am 9. August 1942.
Und es ist dann in Leningrad sozusagen die Zweitaufführung gewesen. In der Blockade, noch natürlich in der Blockade.
Wenige Monate zuvor hatte der deutsche Soldat Johann Wicke nach Hause geschrieben.
Es ist Sonntag, 22. Februar 1942. Mein Herz ist voll guten Friedens. Die Morgenwäsche von oben bis unten war ein Genuss. Und 3 Stunden am Morgen ganz allein im Bunker, das ist eine Wohltat.
Die Deutschen haben noch bis Ende 43 mit schwerer Artillerie in die Stadt reingeschossen. Es gibt dann noch die Berichte, dass irgendwo auf eine vollbesetzte Straßenbahn getroffen wurde und dann irgendwie 40 Tote dabei waren.
Der russische Schriftsteller Daniel Granin bekennt im Jahr 2014 im Deutschen Bundestag, er wird dabei simultan übersetzt.
Ich, der ich damals an vorderster Front war, konnte den Deutschen lange nicht verzeihen, dass sie so lange in Erwartung der Kapitulation den Tod so vieler Menschen in Kauf genommen haben.
Nach 871 Tagen durchbricht die Rote Armee den deutschen Belagerungsring.
Die große Siegesparade oder auch das Feuerwerk, das ist im Januar 1944.
Am Tag der Aufhebung der Blockade bekamen wir schon etwas zu essen. Nicht nur äußere Kohlkopfblätter.
Die Stadt ist befreit worden.
Und es ist bemerkenswert, dass viele nur deshalb überlebt haben, weil sie andere Menschen retten wollten, weil sie irgendwo immer wieder Schlange stehen mussten, weil sie für jemanden Brot bringen mussten und Wasser schleppen mussten, überlebt haben diejenigen, die andere gerettet haben.
Hitlers Wehrmacht hat ihr Ziel nicht erreicht. Der Berliner Historiker Peter Jahn.
Diese Stadt sollte verschwinden. Sozusagen ein Kulturzentrum Europas mit, ich weiß nicht, was für prachtvollen Bauten und was, einer Bildungsschicht und was immer. Und das sollte es einfach nicht mehr geben.
Alexandra Agronskaya hat im Blockadekinderheim überlebt.
Mir fällt meine Lehrerin in der ersten Klasse ein. Nachdem unsere ganze Klasse das erste Mal in der Schule wieder über etwas gelacht hatte, das war wahrscheinlich Ende 44, ging sie von Haus zu Haus und erzählte allen Eltern, ihre Kinder haben heute gelacht. Das war ein höchst wichtiges Ereignis.
Im Zeitzeichen erinnerte Irene Denzer-Vanotti an die Leningrader Blockade, die heute vor 75 Jahren zu Ende ging. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.